Herzlich willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Willkommen zurück zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Sandra Ibrom. Sandra ist promovierte Juristin, Professorin an der Hochschule München für Baurecht und Baubetrieb, Mediatorin und vor allem, warum ich auf sie aufmerksam geworden bin, Autorin des Buches Ganzheitliche Projektabwicklung, welches in der zweiten Auflage nun erschienen ist. Sandra, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs.
Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Ja, auf einen schönen zweiten Teil. Ich bin schon sehr gespannt. Der erste war schon mega spannend. Ja, Sandra, du hast ein praxisnahes, erprobtes Konzept entwickelt. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, dass eben die klassische Projektabwicklung neu denkt. Weniger Konfrontation, mehr Kooperation. Und die Grundlage dafür sind 8 Kernelemente, die wir natürlich jetzt dann besprechen wollen. Und besonders spannend finde ich, dass du Verhandlungsmeditation von Mediation natürlich, Entschuldigung. Gibt es Verhandlungsmeditation? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Also natürlich Verhandlungsmediation von Beginn an, also von der Vertragserstellung bis zum Ende hin mit als integralen Bestandteil deines Konzeptes siehst. Und da werden wir natürlich im Detail drauf eingehen, wie dieses Modell in der Praxis funktioniert. Warum das aus deiner Sicht der Game Changer ist. Bin ganz gespannt, was du auf meine Fragen antworten wirst, aber zunächst einmal möchte ich noch einmal ganz von Anfang an beginnen. Du hast im ersten Teil so nebenbei einmal gesagt, dass du da dann geforscht hast und verschiedene Projekte untersucht hast und begleitet hast und angeschaut hast und daraus dann irgendwann dein System entstanden ist. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Forschung gekommen, dass du dir das überhaupt vor die Brust genommen hast, du möchtest jetzt für Forschung betreiben zur gesamtheitlichen Projektabwicklung oder zur kooperativen Projektabwicklung. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also ich beschäftige mich ja mit der Projektabwicklung, seitdem ich quasi Anwältin war. Ich war, bis ich Professorin wurde, eben Rechtsanwältin im Bauen. Und da hat mir natürlich zwar die konfliktreiche Projektabwicklung Aufträge beschert, aber mir hat es nie Spaß gemacht. Es war Abteilung, Hauen und Stechen, Kriegsführung, und das ist nicht so ganz mein Naturell. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man da eigentlich mehr Frieden und vor allem auch mehr wirtschaftlichen Erfolg reinbringen in die Projektabwicklung. Und da habe ich mich eigentlich schon immer so ein bisschen dafür interessiert. Und als ich dann Professorin war, hatte ich das große Glück, dass ich einfach auch forschen durfte. Also da gibt es dann einfach auch die Zeit dafür und auch den Rahmen zu forschen. Und das habe ich dann wahrgenommen und bin dieser Frage einfach auf den Grund gegangen, habe dann Feldstudien betrieben und habe mich eben wirklich damit beschäftigt. Wie wird es hier gemacht? Wie wird es vielleicht auch in anderen Ländern gemacht? Wie kommen die anderen Länder mit der Projektabwicklung klar, die eben vielleicht dann tatsächlich partnerschaftlicher arbeiten? Natürlich haben alle ihre Probleme und kulturelle Art und Unterschiedliches, aber es war eben sehr, sehr schön, das zu erforschen. Und ja, meine Motivation, das war ja deine Frage, war eigentlich, hatte ich diese Fragestellung schon immer und als Professorin dann einfach die Gelegenheit, auch in den Rahmen zu forschen.
Nachvollziehbar, absolut verständlich, weil wir haben es im ersten Teil ja schon gesagt, ich glaube, diese Sehnsucht nach einer anderen Art Projekte abzuwickeln, die steckt in vielen, die mit dem Bau in irgendeiner Art und Weise verbandelt sind. Und insofern ist es naheliegend und schön, dass du die Möglichkeit bekommen hast, weil sonst gäbe es dieses Buch nicht und natürlich auch unser Gespräch nicht. Kannst du denn deine Forschungsergebnisse auf drei zentrale Unterschiede eindampfen oder ist das fast nicht möglich, weil es eigentlich die ganzen 8 Kernelemente sein müssen? Kannst du drei in deiner Forschung hast du da vielleicht drei, vier zentrale Unterschiede erkannt, wo du gesagt hast, das geht gar nicht, das muss geändert werden oder das sind die Ursachen für unser konfrontatives Verhalten?
Ja, also kann ich machen. Drei Kernpunkte sind, erster Kernpunkt ist der vertragliche Rahmen. Also wenn ich eben einen Vertrag habe, der unfair ist, dann läuft das zwangsläufig darauf hinaus, dass Konflikte entstehen. Ja, es ist schon im Sandkasten so, ja. Das ist dann auch in der Bauabwicklung nicht anders. Wenn es irgendwie unfair zugeht, dann wehrt man sich und dann versucht man Strategien zu entwickeln, dann irgendwo auch zu gewinnen. Dann geht es gar nicht mehr um die Sache, dann geht es nicht darum, die Burg zu bauen, sondern dann geht es eben darum, zu zeigen, ich bin auch wer. Und so kannst du nicht mit mir umgehen. Und das ist einfach die Situation. Also die muss geändert werden. Das ist, finde ich, eine zentrale Situation. Und eben auch die Situation, wie begegne ich dem anderen? Also wie ist das Rollenverständnis, das Gegenseitige? Und was kann ich dafür sozusagen tun? Und meine 8 Kernelemente, das sind nicht ganz 8 unterschiedliche Sachen, sondern die betreffen eben auch diese Aspekte, wie begegne ich jetzt dem anderen gut? Und da gibt es eben dann Maßnahmen sozusagen. Also wie kann ich denn gut kommunizieren? Wie schaffe ich den Rahmen für faire Verhandlungen? Weil ich muss im Grunde genommen, ob jetzt mit oder ohne dem Konzept der ganzheitlichen Projektabwicklung, muss ich eigentlich ständig auf der Baustelle verhandeln. Und verhandeln ist ja alles Mögliche. Ich kann durch Taten verhandeln, also Tatsachen schaffen und den anderen sozusagen vor den Kopf stoßen oder was auch immer. Also das ist auch Teil von, wie komme ich jetzt sozusagen zu meinem Gewinn oder meiner beabsichtigten Forderung. Und das ist natürlich ein Spiel, das so oder so gespielt werden kann. Und ich habe mir eben überlegt, verschiedene Elemente müssen vorhanden sein, damit dieses Spiel wirklich kooperativ gespielt werden kann. Denn partnerschaftlich oder kooperativ spielen wollen vielleicht alle dieses Spiel, weil das ist diese Sehnsucht. Wenn es dann aber so ist, dass der andere mir sozusagen einen Stein in den Weg legt oder mich ärgert, dann ist es ganz natürlich, dass die meisten Menschen wieder von ihrem Willen zu kooperieren Abstand nehmen und dann eben gespielt wird, wie du mir, so ich dir. Und dann wird eben sozusagen das Kriegsbeil ausgegraben. Um diese eigentlich sehr natürliche Folge zu verhindern, gibt es eben bestimmte Elemente in meinem Konzept, die hier darauf einwirken, dass eben weiter kooperiert wird. Also auch wenn es mal in die andere Richtung geht, was absolut vorhersehbar und menschlich ist, dass man sagt, ja, das ärgert mich jetzt und jetzt stelle ich dem anderen auch ein Bein, dass dann aber eben ein Rahmen geschaffen ist, in dem man das wiederum korrigieren kann in Richtung Kooperation. Und ich glaube, das ist lange notwendig, bis sich die Kultur der Projektabwicklung verändert hat, bis die Leute das wirklich selber können. Also man kann eben nicht, was ich so ab und zu gesehen habe, in manchen Versuchen, das Ganze partnerschaftlich zu machen, man kann nicht am Anfang sich versprechen, ja, wir kooperieren und wir machen jetzt auch mal so einen schönen Auftakt-Workshop, wo wir uns alle schön kennenlernen und sozusagen auch vielleicht gemeinsam eine Einstimmung haben. Und dann kann man nicht glauben, dass das reicht. Also das ist ein guter Anfang, ja, wirklich besser, als wenn man es nicht macht. Aber es reicht auf keinen Fall aus für so eine Dauer einer Projektabwicklung, die ja nicht nur ein paar Tage dauert, sondern eben schon über einen gewissen Zeitraum sich hinstreckt mit unterschiedlichen Playern, mit unterschiedlichen vielleicht sogar Subunternehmern. Ja, wie kriege ich denn da eigentlich den Kontakt auch zu diesen Menschen? Und das muss man eben vorher sich überlegen. Und das ist eben dieses Element der mediativen Seite. Also wie sozusagen spreche ich, kommuniziere ich mit den Parteien und eben auch die Erkenntnis, dass man sagt, ja, ich habe aber auch einen Lernprozess und einen Entwicklungsprozess, den alle Beteiligten ja eingehen müssen oder eben freiwillig eingehen. Am besten natürlich nach den Prinzipien der Mediation freiwillig, ne? Transparenz, Freiwilligkeit. Und dann gehört eben auch dazu zu sagen, Kommunikation hat ja verschiedene Aspekte. Einmal den Beziehungsaspekt, den Aspekt, also Beziehung im Sinne von wir sind Partner, wir verstehen uns, wir können irgendwann mal Vertrauen fassen, aber auch den Informationsaspekt, den Sachaspekt. Ja, ich bin andauernd auf Informationen angewiesen, wenn ich in so einem Prozess bin. Ja, das brauche ich, das ist eine Steuerung meiner eigenen Tätigkeit. Also ist diese Information, von der ich abhängig bin. Und oft wird dieses Informationsthema ja auch so betrieben, dass manche auf diesen Informationen sitzen und die quasi so behandeln, als ob das ihr Instrument zur Macht wäre. Also sozusagen, Wissen ist Macht, ja, und ich verteile das an wen ich denke, dass es wichtig ist. Und dann wird eben nicht gleich erzählt, dass jetzt die und die Firma dann doch nicht kommt, ja, sondern zack, steht der andere wieder da und kann nichts machen. Und da denke ich, ist also sind so verschiedene Stellschrauben. Wir müssen auch nicht auf die einzelnen so eingehen, aber das sind so verschiedene Stellschrauben, die ich eben gesehen habe. Das ist die Kommunikation, das ist die Informationsmanagement, der Aspekt, wie gehe ich gut mit Informationen um und auch mit dem Thema Verantwortlichkeit, also im Hinblick auf Informationen. Also kann ich von meinen sozusagen Mitspielern erwarten, dass die auch mal nachfragen oder werden die immer nur, also es sind die Konsumenten, also haltungsmäßig muss ich die immer versorgen mit Info oder sind die eigentlich auch mündig und können auch mal nachfragen, klappt das eigentlich oder wie ist denn das? Also und damit das Ganze aber angstfrei läuft, dass ich auch wirklich mir zutraue, da mal nachzufragen, auch eine blöde Frage zu stellen, ja. Oder auch wenn mal ein Fehler passiert, auch mal jemandem was davon zu sagen. Dazu brauche ich ein gutes Umfeld, da brauche ich Vertrauen, da brauche ich also quasi Mediatoren. Also oder Menschen, die mich auf jeden Fall nicht klein machen, wenn ich eine dumme Frage stelle oder klein machen, wenn ich entdecke, da habe ich jetzt vielleicht selber einen Fehler gemacht. Weil was passiert, wenn ich Fehler mache und ich sozusagen sage dir jetzt nicht offen, der normale Umgang ist ja der, dass ich versuche, diesen Fehler jemand anders dann unterzuschieben und dann den loszuwerden, das Risiko. Aber das ist nicht dienlich im Sinne des Projektes und auch nicht wirtschaftlich. Also möglicherweise habe ich dann im Einzelfall natürlich Glück, weil ich dafür dann jetzt nicht hafte. Aber im Grunde genommen müsste eben erreicht werden, dass generell ein Umfeld geschaffen wird, das kooperationsfreundlich ist und dieses Umfeld auch tatsächlich eine Stabilität hat. Und für diese Stabilität ist der an verschiedenen Stellschrauben einfach der Einsatz von mediativen Elementen notwendig.
Faszinierend. Das heißt, da kann man das so ausdrücken, der Mediator spannt sozusagen einen Raum auf, in dem positive Fehlerkultur herrscht, in dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind, in dem der Informationsfluss funktioniert. Also der Mediator ist so die zentrale Figur in dem ganzen System, kann man das sagen?
Da habe ich auch drüber nachgedacht und ich glaube, dass das nicht so ganz gut zu dem Mediator passt und diese zentrale Figur muss aber besetzt werden und da habe ich eben entdeckt, dass es tatsächlich eine Führungsrolle braucht. Und diese
Das ist diese
Führungsrolle,
Führungsrolle, die du
das
im
ist die
ersten Teil schon
Führungsrolle,
angesprochen hast,
genau,
oder?
das ist die Führungsrolle und die darf durchaus mediative Fähigkeiten haben, aber vielleicht auch ein bisschen so Mindfulness. Also die muss eben so integrativ arbeiten. Die muss diesen Raum da sozusagen zur Verfügung stellen und hat einfach so eine Rolle der Führung. Also in jedem Unternehmen gibt es ja Führungskräfte und die werden ja deswegen eingesetzt, damit die Mitarbeiter sozusagen ja gut versorgt sind, im Flow sind, ihre Arbeit gut machen können. Und man hat ja immer wieder über die Jahre so Studien eben gesehen, dass eine gute Führungskraft dazu beiträgt, dass eben ja, die Mitarbeiter ihre Reserven wirklich locker machen und sich richtig engagieren. Da kann man sozusagen von 30% Unterschied sprechen, wenn ich eine gute Führungskraft habe und von 30% Unterschied, wenn es eine schlechte ist. Und im Bauen und Planen haben wir so eine Führungskraft überhaupt nicht. Das ist quasi der Selbststeuerung überlassen. Wir haben zwar Projektmanager, wir haben Projektsteuerer, aber was ich meine, ist diese geistige Führung, also die Führung im Sinne von einer Führungskraft, die sich darum kümmert, dass alle an einem Strang ziehen, dass wir hier so eine Kohäsion haben. Also wir arbeiten für dieses Projekt jetzt zusammen und dieses Projekt, meinetwegen eine Stadthalle, eine Schule, das soll eben unser gemeinsames, tolles Projekt werden. Und wir geben alles, dass dieses Projekt in der Zeit, in den Kosten und mit der Qualität hergestellt wird, die wir uns vorher eben auch angeschaut haben und die wir vereinbart haben. Und diese Figur gibt es nicht. Also manchmal, und das habe ich eben in meiner Forschung gesehen, gibt es diese Figur schon und dort funktioniert es dann eben gut. Und das muss eine Person sein, die also sich schon so ein bisschen zurückhält, so ein bisschen mediativ ist. Aber das sind jetzt nicht unbedingt diese Verhandlungsmediatoren, die am Anfang bei der Verhandlung dabei sind, sondern das ist eher diese Führungsrolle. Und durchaus könnte diese Führungsrolle von Projektmanagern oder Projektsteuerern mit übernommen werden. Sie müssten sich diese Rolle nur eben tatsächlich auf die Fahne schreiben, also dass sie eben auch diese geistige Führung übernehmen. Also man unterscheidet ja, wenn man jetzt Führungskompetenz anschaut, diese Managementfähigkeiten, also das heißt ja, wie kriege ich mal so ein Zeitmanagement hin oder wie steuere ich jetzt Prozesse an und für sich und eben das betrifft immer so den, man vergleicht es mit dem Körper, ja, so wie kann ich sozusagen die Dinge richtig machen. Und die geistige Führung betrifft mehr die Frage, was sind denn die Dinge, die ich tue? Also wie tue ich, was ist das Richtige? Und hier eben eine Sinnsteuerung zur Verfügung zu stellen für alle, die eben an diesem Projekt arbeiten. Das wäre die Rolle der Gesamtprojektführung, so habe ich das dann mal genannt. Und in kleineren Projekten, wie gesagt, kann es der Bauherr machen oder er hat eben seinen Architekten, aber das ist eben eine Rolle, die man dann einfach bewusst annimmt. Und in größeren Projekten ist es dann vielleicht auch eine Person, die das dann nur macht. Und das Ziel ist eben, dass diese Führungsperson wirklich nur die Aufgabe hat, alle gemeinsam zum Erfolg zu führen. Also da diese Räume zu öffnen für die Kooperation und dann eben auch dann dafür zu sorgen, wenn es Konflikte gibt, dann tatsächlich Mediatoren oder so ein Setting von Mediatoren aufzusetzen und eben auch zu sagen, jetzt gibt es wieder Themen, die wir nachverhandeln, dann habe ich den Verhandlungsmediator dabei. Also das ist tatsächlich so eine Führungsaufgabe.
Und verstanden. Und diese Führungsperson müsste ja oder hat dann ganz ein ganz spezielles Anforderungsprofil, oder? Weil da, so wie du das eben beschrieben hast, da gehört ja einiges dazu. Also diese Richtungsgebung im Sinne des Sinnes, also im Sinne der geistigen Führung. Aber du hast auch mediative Kompetenzen genannt. Also dieses Anforderungsprofil stellt sich ja doch relativ speziell dar. Und da stelle ich mir die Frage, gibt es denn diese Menschen, beziehungsweise hast du dann auch schon ein Anforderungsprofil definiert? Was müsste denn diese Person an Ausbildungen zum Beispiel durchlaufen haben? Welche Kenntnisse, Fähigkeiten müsste diese Person entwickelt haben, um dieses Anforderungsprofil dann auch wahrzunehmen?
Ja, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen hoch. Dieses Anforderungsprofil ist gar nicht so hoch. Im Grunde genommen haben wir ja in Unternehmen überall Führungskräfte. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ausbildungen, die die durchlaufen haben. Und es gibt genug Menschen, die dieser Anforderung, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe oder vorgebe, auch tatsächlich entsprechen. Also es müssten Menschen sein, die eben die Führungsaufgabe so verstehen, dass kooperativ geführt wird. Ja? Das ist schon mal das Grundsätzliche. Ja? Also ich bin jetzt hier nicht hierarchisch oder zu direktiv unterwegs, sondern kooperativ, integrativ, also von meiner Haltung her noch ganz besonders auch deswegen, weil ich ja auf der Baustelle oder in der Projektabwicklung immer unterschiedliche Mitarbeiter, die ja eigentlich in unterschiedlichen Unternehmen beschäftigt sind, dann für diese Baustelle zusammenbringen muss und die dann eben gemeinsam organisieren und aber auch führen muss und erreichen muss. Das heißt, ich muss besonders integrativ und kooperativ sein. Ich sollte eben kommunikative Fähigkeiten haben, vielleicht auch ein bisschen was von Mindfulness wissen, also so, sozusagen, wie kriege ich das Ganze besonnen hin mit einer gewissen Autorität, die eben nicht eine Autorität ist von oben nach unten, sondern eine Autorität, die eben genau diesen Raum zur Verfügung stellt. Und in anderen, ich sage es jetzt mal so gemein, aber in anderen Branchen gibt es solche Führungskräfte überall mittlerweile, weil die stellen sich ja auf die neue Generation ein und die neuen Generationen, die wollen auch nicht so top-down geführt werden. Also dieses Führungswissen, das eben auch mit kommunikativen Fähigkeiten verbunden ist, das gibt es schon. Und das, also das ist jetzt keine Mondlandung, da jemanden zu finden. Der muss nur diese Rolle gut verstehen. Also dieses, man müsste diese Rolle vereinbaren mit der Person. Und wie gesagt, es könnte dann auch ein Projektmanager, ein Projektsteuerer sein, der eben sagt, ja, jetzt habe ich diesen Hut auf der Gesamtprojektführung. Das heißt, ich vertrete jetzt nicht nur die Interessen des Bauherrn, sondern ich bin dafür da, dass eben alle mal in die gleiche Richtung denken, dass ich da die Impulse gebe, dass ich darauf achte, die Informationen gerecht zu verteilen. Also das wären eigentlich so Rollenskripte, Verantwortlichkeiten. Und eben in ganz großen Projekten würde das dann vielleicht eine Extraperson sein. Aber man kann das durchaus, weil ich ja sage, das ist skalierbar. Kann das von der Persönlichkeit her auch ein Projektsteuerer oder ein Manager einfach mitmachen? Aber vom Mindset her ist es erforderlich, dass ich hier kommunikative, mediative Fähigkeiten mitbringe, auch Führungsfähigkeiten. Also wie kriege ich so eine Teamführung hin? Wie sehe ich denn das? Ich meine, ich habe mir das Team nicht ausgesucht. Jetzt sind das solche Persönlichkeiten, die vielleicht nicht miteinander können, aber wie kriege ich die dann trotzdem hin, dass die eben da am gleichen Strang ziehen? Das ist eine Aufgabe für sich und wie gesagt, in Unternehmen wird diese Aufgabe ja gesehen und wahrgenommen. Auf der Baustelle habe ich das nicht. Also manchmal habe ich natürlich so einen sehr integrativen Bauleiter. Ja, das kann schon, das ist klar, das gibt es logischerweise, aber es ist nicht immer so. Und dann hängt es eben davon ab. Und so kann man es sich direkt vornehmen und vielleicht auch gleich von Anfang an vornehmen, dass man auch da sagt, ja, auch der Bauherr hat seine Interessen, die hier mal gehört werden müssen, logischerweise. Aber er darf eben auch nicht immer nur ansagen, sondern es muss ein Dialog entstehen. Und für diesen Dialog brauche ich einen Rahmen. Und da kommen die Leute sich oft selber in die Quere. Und diesen Rahmen, den kann eben so eine Projektführung herstellen. Und wenn es dann nicht gelingt, dann brauche ich den Mediator.
Und absolut nachvollziehbar und verstanden. Und diese mediative Begleitung, die ist dann situativ anlassfallbezogen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das heißt, diese Projektführung, die ist dauerhaft im Projekt installiert und hat diese Rolle, nimmt diese Rolle wahr. Auch alle Projektbeteiligten wissen, dass diese Person diese Rolle innehat. Und diese Person holt sich dann im Anlassfall den wahrscheinlich vorher schon vereinbarten Mediator dann dazu für diese Themen, die dann eben zu klären sind.
Genau. Also da gibt es Workshops, wo ich eben vielleicht auch mit den Beteiligten mal sage, okay, wie wollen wir denn kommunizieren, je nachdem, wie jetzt diese Baustelle ist und was da für Leute sind. Also das muss man dann, wie du sagst, situativ einsetzen. Deswegen ist es ja auch skalierbar. Es sind einfach, es ist ein Konzept, skalierbar. Und ja, die Mediatoren sollten vorher feststehen. Die haben einen Rahmenvertrag und wo sie immer gesetzt sind, ist quasi bei dieser Weiterverhandlung der Verträge. Also immer, wenn ich etwas zu verhandeln habe, dann sind die dabei, um eben dieses Gegeneinander, das sich automatisch einstellt, sobald mir einer irgendwie komisch kommt, wehre ich mich und dann kommt es in eine sozusagen ungünstige Verhandlung, wo ich den anderen eben auch vielleicht verletzen will oder Schaden zufügen will. Und das muss verhindert werden. Und deswegen brauche ich bei jeder Verhandlung aktuell eben den Mediator. Wenn sich mal die Kultur geändert hat, also ich stelle mir das schon vor, dass es möglich ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man diese mediativen Elemente immer noch hat, aber die können, also die Beteiligten können dann auch von selber das besser anwenden, weil sie auch gelernt haben und die Erfahrung gemacht haben, aha, das geht auch. Aber aktuell fehlt dieses Wissen oder auch die Übung darin und deswegen braucht man aktuell flankierend die Mediatoren. Also nicht umsonst, wie gesagt, Heathrow 120 Mediatoren wurden da eingesetzt und ist unfassbar viel, aber hat sich dort auf jeden Fall bewährt. Genau.
Das ist unfassbar viel, da gebe ich dir recht. Unvorstellbar, ja. Glaubst du denn, oder ist es aus deiner Sicht notwendig oder besser zielführender, wenn die Mediatoren einen Bauhintergrund haben, also wenn sie wissen, wie eine Baustelle funktioniert, oder ist das völligst unerheblich, wenn die dann die Streithähne da irgendwie in eine Richtung bringen sollen.
Ich halte das für wichtig, dass die sich in der Branche auskennen. Also ich muss sagen, ich bin ja selber auch als Verhandlungsmediatorin unterwegs und ich habe eben meinen ja, langjährigen baurechtlichen Hintergrund und eben auch meine Erfahrung und dadurch werde ich auch akzeptiert, weil ich stelle die richtigen Fragen. Also ich kann sie nicht beantworten oft, weil ich bin ja Juristin, wenn es jetzt technische Fragen sind, aber ich kann immer den guten Bezug zur juristischen Seite herstellen und genauso gelingt das natürlich auch Kollegen, die, also ich arbeite da auch gerne mit einem Architekten zusammen, der auch Mediator ist. Ja, der stellt auch wiederum aus seiner Sicht die Fragen technischer Art. Und erstens mal hat man eine höhere Akzeptanz bei den Beteiligten, wenn man irgendwie mit der Branche zu tun hat und da aus einem Aspekt heraus halt ja, Fachkenntnisse hat. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Mediatoren keine Entscheidung treffen. Ja, das ist auch klar. Aber die richtigen Fragen zu stellen, ist im Grunde genommen wie bei der KI heutzutage das A und O. Also wenn ich eine KI nutzen will und ich kann nicht die richtigen Fragen stellen, dann kriege ich überhaupt keine gescheiten Antworten. Damit kann ich nichts anfangen. Das weiß man ja mittlerweile. Und so ähnlich ist es dann auch, wenn ich Mediatoren habe, die jetzt ja, vielleicht aus einem ganz anderen Kreis kommen und auch gewisse Unterschiede einfach Fachsprache gar nicht wissen. Also wenn der eine von der Baugrube spricht und der andere sagt, das ist gar keine Baugrube, ja, mein Gott, ja, also wo ist jetzt der Unterschied? Ja, dann muss der wieder nachfragen, also muss man dem Zeit investieren, um zu erklären, wo ist da der Unterschied? Das ist mühsam für die Beteiligten. Es geht ja um die Beteiligten. Und insofern ist es gut, wenn man so ein bisschen aus der Branche kommt, ein bisschen Stallgeruch hat. Aber man entscheidet ja als Mediator nicht. Also ist tatsächlich nur dafür da, dass es hier einen fairen Verhandlungsrahmen gibt. Und ja, und als Verhandlungsmediator ist man eben mit Verhandlungen beschäftigt. Und es gibt auch Mediatoren, die sich vor allem auf die Beziehungen eben konzentrieren. Das sind dann, wenn die Konflikte schon eskaliert sind. Aber wenn ich jetzt einfach Verhandlungen mediere, dann geht es tatsächlich um die Interessen, die jeweils die Parteien haben, um ihre Perspektiven, um das Projekt, das auch eine Perspektive hat, ja, und das eben zusammenzubringen. Das ist im Grunde genommen ein komplexer Entscheidungsprozess und den, man könnte auch sagen, der wird moderiert. Ist auch egal, welchen Begriff man nimmt, aber es ist sinnvoll, hier tatsächlich über die Moderation hinauszugehen und zu sagen, ich muss auch ein Verständnis für die dahinterliegenden Interessen entwickeln und dann auch ungünstige Kommunikationen, die dann vielleicht laufen, entschärfen können. Also insofern schon auch ein bisschen Beziehungsarbeit leisten. Aber als Verhandlungsmediator bin ich da eben auf der Ebene auch unterwegs, dann sachgerechte Lösungen zu unterstützen, also den Weg zu bereiten, dass die Parteien ihre sachgerechten Lösungen finden können.
Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass es wichtig ist, dass diese mediative Begleitung einen Stallgeruch hat, wie es du so schön genannt hast. Weil ich stelle es in meinen Trainings auch immer wieder fest, wenn du über Themen wie Emotionen mit Baumenschen sprichst, vielleicht über Meditation, jetzt wirklich meine ich wirklich die Meditation und solche Themen. Dann stelle ich einfach fest, dass ich da eine andere Akzeptanz als jemand, der 20 Jahre lang große Projekte abgewickelt habe, gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen habe, wie wenn da irgendein anderer Trainer daherkommen würde. Und ich glaube, das ist so ähnlich, wenn du als Mediator dann auf der Beziehungsebene arbeitest und von der Metaebene quasi darüber sprichst, wie wir miteinander sprechen wollen, dann hast du eine andere Akzeptanz, wenn du aus dem Bau kommst, wenn du diesen Stallgeruch hast, als wenn du da überhaupt keinen Bezug dazu hast. Also ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Du hast vorher schon mal ein Element, wir haben jetzt nicht auf alle 8 Kernelemente im Detail eingegangen, glaube ich, muss auch nicht sein. Du hast das eh vorher gesagt, du hast aber ein paar Kernelemente schon erwähnt und ich möchte noch auf ein Kernelement im Detail noch eingehen, und zwar auf das Kernelement des Lernprozesses und auch dieses Weiterentwickeln Wollens und Lernen Wollens. Was siehst du da essentiell, beziehungsweise wie schaffst du es, dass die Projektbeteiligten in einem Projekt diesen Prozess gehen wollen gemeinsam? Gehört ja auch sehr stark damit diese Fehlerkultur wieder dazu, dass ich eben auch bereit bin, Fehler zu machen, weil nur mit Fehlern lerne ich. Und wie schaffst du dieses Mindset, das ja überhaupt nicht in unserer Branche und in der ganzen Gesellschaft etabliert ist, im Großen und Ganzen, wie schaffst du es, das in die Köpfe der Projektbeteiligten hineinzubekommen?
Ja, also das ist natürlich ein Prozess, der auch nicht so sein kann. Man schreibt sich das auf und sagt, ich committe mich und damit hat sich's dann, sondern das muss erlebt werden. Es muss positiv erlebt werden und es muss eben diese Gelegenheiten geben. Diese Gelegenheiten, ich sag jetzt mal, da ist ein Fehler passiert und dann sehe ich, was sozusagen die Konsequenz ist. Also ich erlebe, ich erfahre die Reaktionen. Und das Ganze findet eben statt in diesen, ja, Besprechungen, Baubesprechungen, Meetings, die kontinuierlich und obligatorisch stattfinden. Und das ist dann insgesamt so, dass man eben sagt, das ist diese Ebene zu sagen, okay, wir versprechen uns am Anfang, wir wollen jetzt mal nach dem Konzept der ganzheitlichen Projektabwicklung dieses Projekt abwickeln. Wir alle sind Neulinge, also wir sind auf einer Ebene, da ist der Bauherr auf einer Ebene mit all den anderen, da ist dann die Hierarchie auch mal vergessen auf dieser Ebene des Lernens und da kann ich dann eine Begegnung schaffen zwischen den Menschen. Das sind dann, man kann sagen, vom Setting her sind sowas wie kurze Workshops oder eben kurze Trainingseinheiten, wo man dieses Konzept auch tatsächlich begleitend lernt. Und das hat man im Grunde genommen auch bei anderen Methoden wie bei Lean oder so. Da gibt es auch immer so Trainings. Und so ähnlich ist es da auch, dass man eben sagt, ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Wie fühlt sich das an? Wie ist das für mich persönlich? Komme ich damit klar? Oder und man entwickelt das weiter. Und möglicherweise in 10 Jahren sieht das dann noch mal ein bisschen anders aus. Es ist ein lebendiger, auch das ist ein lebendiger Prozess. Und in der Projektabwicklung ganz konkret schaffe ich es, indem es eben dafür ein Setting gibt.
Und das zentrale Element oder der zentrale Punkt wird wieder diese Führungskraft sein, diese Projektführungskraft, die eben genau dieses Mindset und diese Fehlerkultur vorlebt. Ja, also
Genau.
wenn man das Gefühl hat, man kann mit jedem Problemchen und mit allen Themen zu dieser Person kommen, dann, wie du sagst, dann erlebt man das auch und dann beginnt sich ganz allmählich eine Veränderung in Gang zu setzen. Letzte Frage, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Wenn ich jetzt so diese beiden Podcast-Folgen Revue passieren lasse und mir das alles noch einmal so vergegenwärtige, was du von dir gegeben hast, dann stelle ich mir die Frage, ja, warum denn nicht sofort? Was ist los mit die Projekte? Geh mal, mach mal Gas. Das ist ja perfekt, das ist ja ideal. Was hindert aus deiner Sicht die Unternehmen, die Projekte noch daran, dass sie auf diesen Zug aufspringen und dass sie sofort diese ganzheitliche Projektabwicklung umsetzen?
Tja, ich glaube, es ist so, dass die Erfahrungen noch fehlen. Also das ist eben was Unbekanntes, es ist überhaupt unbekannt. Also deswegen vielen Dank, dass ich überhaupt hier in diesem
Sehr gerne.
Podcast bin. Damit erreicht dieses Konzept jetzt auch schon mal mehr Leute als zuvor. Also ich glaube bisher, also es ist jetzt meine Meinung, bisher hatte man auch kein Konzept dazu. Also man hat gesagt, jawohl, also wir würden gerne Partnering machen. Dann hat man das so gemacht, dass man am Anfang gesagt hat, ja, wir kooperieren natürlich, wir kollaborieren und keiner wusste genau, wie es geht. Jetzt ist da mal ein Konzept. Das könnte man einfach abarbeiten. Und das kann man selber probieren oder man kann zum Beispiel auch mich fragen. Ich unterstütze da gerne bei dem Aufsetzen eines solchen so einer Abwicklung oder auch als Verhandlungsmediatorin oder eben auch Kollegen machen das. Und ich glaube, das Wissen um dieses Konzept plus auch der Zugang, wer könnte mir jetzt helfen, dieses Wissen fehlt aktuell noch in der breiten Masse. Wie gesagt, es gibt schon kleine mittel- und mittelständische Projekte, wo wir das erfolgen. erfolgreich anwenden oder wo es erfolgreich angewendet wurde. Aber ich glaube, das ist ja der Zugang zum Wissen, dass es auch funktionieren könnte, weil ich glaube, auf keinen Fall sind es wirtschaftliche Gründe, weil nämlich die Projektabwicklung, die läuft nicht wirtschaftlich optimal. Und da kann ich eben schon investieren. So wahnsinnig teuer ist es nicht, wenn ich in eine Struktur investiere, die einfach dafür sorgt, dass ich hier mein Projekt kooperativ abwickeln kann. Was investiere ich denn? Also ich muss der Projektsteurer, der muss halt eben auch ein bisschen Führung können. Ja, das muss ich mit den richtigen aussuchen. Und dann brauche ich links und rechts eben noch ein paar, sagen wir mal, einen Mediator dazu. Also je nachdem, wie groß dieses Projekt ist, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Wenn ich mir dann überlege, am Ende spare ich mir das Gerichtsverfahren und ich habe vor allem, also meine Hauptargumente sind doch Zeit, Kosten und Termine, wenn die sozusagen funktionieren und die funktionieren, weil ich am Anfang mir viele Gedanken mache, weil ich in der Begleitung hier auch Konflikte gelöst bekomme, weil ich eben auch dann innovationsfreundlich bin. Das heißt, wenn ich merke, da entsteht jetzt irgendwie ein Problem, und ich erreiche, dass die Parteien, die beteiligten Projektpartner, dass die gemeinsam an diesem Problem arbeiten und innovative Lösungen finden, wie man das jetzt doch bauen kann und auch in der Qualität und in der Zeit, dann gewinne ich ja nur. Also kann ich in dieses System ja investieren, ohne zu sagen, das kostet mich zu viel. Ich habe schon öfter gehört, dass man gesagt hat, ja, das kostet zu viel und deswegen machen wir es nicht. Aber dieses Argument lasse ich wirklich nicht gelten. Das ist für
Das
mich
glaube ich.
ein Vorwand, einfach so
Ja.
ein Hilfsargument,
Ja.
sozusagen, nee, ist zu teuer. Weil wenn man das Ganze durchdenkt, ist es auf keinen Fall zu teuer, in die richtige Prozessgestaltung und in die richtigen Personen zu investieren, die dann da bei der Durchführung, bei der Planung und Durchführung einfach wirken und sich da eben wirklich einbringen, engagiert einbringen. Dann ist auch dieses Projekt natürlich besser. Die Qualität dieses Projekts hängt davon ab, wie gut engagiert sich auch der einzelne Mensch, der da arbeitet.
Absolut. Also ich glaube auch, dass das Argument, das ist zu teuer, jeglicher Grundlage entbehrt. Also das ist ein Scheinargument, glaube ich auch. Ich glaube auch wirklich, so wie es du beschrieben hast, es ist halt noch neu und es ist noch nicht in der Breite angekommen. Und schauen wir mal, was die nächsten Jahre bringen werden. Und das ist auch meine Abschlussfrage, liebe Sandra. Das letzte Wort gehört meinen Gästen in meinem Podcast. Das heißt, ich verabschiede mich hiermit von dir und sage recht herzlichen Dank für deine Zeit und für die ganz, ganz spannenden Impulse. Ich habe dir sehr aufmerksam gelauscht, ganz spannend für mich, gerade als jemand, der sich ja sehr stark engagiert, diesen kooperativen Gedanken in der Baubranche weiter zu treiben und weiter zu verankern, ist natürlich dieser Ansatz von dir hochinteressant. Und die letzte Frage an dich. Träume mal in die Zukunft. Wie stellst du dir eine Baubranche in 10 bis 15 Jahren vor? Wie stellst du dir die Projektabwicklung in 10 bis 15 Jahren vor? Und ich wage fast mal eine Prognose, es wird etwas mit kooperativerer Projektabwicklung zu tun haben. Sandra, ich freue mich auf die Antwort, auf die letzte Frage und vielen, vielen Dank.
Ja, also vielen Dank, Stefan, nochmal, dass ich hier ja, interviewt wurde, mit mir gesprochen wurde und dass wir so ein nettes Gespräch hatten. Ich hoffe, dass die Baubranche ins Gespräch kommt. Das wäre so meine Fantasie für die nächsten Jahre, dass man tatsächlich wertschätzend, respektvoll miteinander umgeht, alle Beteiligten wertschätzt. Also da gibt es die Bauherren, die haben eine Wertschätzung verdient, absolut, weil die sind diejenigen, die das Ganze überhaupt möglich machen, dass eben so ein Projekt entsteht, dass die Wertschätzung für die Planung da ist und für diese verschiedenen Aspekte der Planung und eben auch für die Ausführung. Also dass wir uns da irgendwo auf so einer menschlichen Ebene begegnen können, dass wir in 10, 15 Jahren sagen können, ja, wir bauen und vertrauen uns, wir planen und vertrauen uns. Und dabei meine ich aber nicht dieses naive Vertrauen, dass man denkt, ja, das könnte ich immer, sondern dass man wirklich sagt, ja, ich kann mich auf den anderen verlassen. Und in kleinen, wirklich sehr kleinen Baustellen gibt es sowas ja auch. Und warum soll es das nicht auch skalierbar geben? Das ist mein Ansatz und ich glaube, wenn das Konzept der ganzheitlichen Projektabwicklung, sagen wir mal, breitere Wirkung entfaltet, dann sehe ich, dass so eine Begegnung möglich ist und dass dann auch Planen und Bauen wieder wirklich Spaß macht, dass es ein Berufsfeld ist, das man gerne ergreift, weil es eben nicht ein konfliktreicher Dauerstress ist, sondern einfach etwas ist, wo wirklich Wert geschöpft wird, also Projektabwicklung als Wertschöpfungsprozess tatsächlich umfassend genutzt wird, als Wertschöpfungsprozess für alle Beteiligten und wo eben alle eben ihren Beitrag leisten können.
Dein Wort in Gottes Ohr, liebe Sandra. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Stefan.